Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
In 4 Wochen wählen wir ein neues Parlament. Wir, das Volk, sind sozusagen die Auftraggeber der Parlamentarier. Im Bundeshaus aber sind mehr Lobbyisten als Volksvertreter unterwegs. Input nimmt es Wunder, wie gross ihre Macht und ihren Einfluss ist und mit welchen Methoden sie arbeiten. Eine Input-Sendung über Geschenke, Druckversuche und seriöse Überzeugungsarbeit im Bundeshaus. Am Mikrofon die Martina Arpagaus.
Psst. Direkte Geldüberweisungen oder Geldleistungen und so. Das wäre auch zu plump und das würde auch in einer kurzen Zeit auffliegen.
Die Branche selber hat natürlich ein grosses Interesse, super zu sein, schwarze Schafe auszuscheiden.
Was ich unter einen Arm mitnehmen kann, das nehme ich gerne an. Einen schönen Blumenstrauß, das freut einem auch. Und ich denke, mit dem wird man auch nicht käuflich.
Ich habe überhaupt keine Weisungsbefugnis, ich habe keine hierarchische Macht. Entweder habe ich gute Argumente oder ich habe sie nicht. Und es ist auch ganz klar, Geld fließt keins.
Die Grenze ist für mich dort, wo man Mandate angeboten bekommt. Ich habe kein einziges solches Mandat angenommen, weil ich frei bleiben wollte.
2 Sitzungen pro Jahr, 20'000 Franken, dann finde ich, ist die Grenze überschritten.
Input will wissen, wie lobbyiert wird in Bern. Auspacken tun 6 Politiker, die lange im Bundeshaus gewesen sind und nicht mehr zur Wahl antreten. Und Input redet mit den Lobbyisten selber über ihre Arbeit und Berufsstolz. Nun, was ist überhaupt Lobbying? Eine Umfrage vom Bundeshaus hat mir gezeigt, mindestens jeder Zweite hat keinen blassen Schimmer. Also, Lobbying ist, wenn jemand Einfluss nimmt auf politische Entscheidungen, respektive auf Politiker. Das passiert vielfach durch persönlichen Kontakt. Und immer vertreten der Lobbyist Interessen von gewissen Branchen oder Organisationen und ist nicht demokratisch gewählt. Das in etwa die Definition von Lobbyismus in einer Studie vom Politologen Claude Lanchon. Ergebnis von dieser Lobbying-Studie gibt es noch diese Stunde. Klar ist, Lobbying hat ein miserables Image. Auch das zeigt meine Umfrage auf dem Berner Bundesplatz.
Es ist etwas Negatives, weil es wird einfach für das eigene Portemonnaie geschaffen und nicht für die Gesamtheit.
Ganz super finde ich es nicht. Vor allem denke ich, die Haufen Geld haben oder so, als man die eher kann, das steuern kann, was man will.
Weil es im Verborgenen passiert, finde ich es eben anrüchig, wie ihr gesagt habt. Aber wenn es offen und transparent ist, ist es etwas anderes, als wenn es einfach im Versteckten und mit Geld passiert.
Gewisse Kreise haben die Lobby und haben darum auch sehr viel Macht und andere Kreise haben sie nicht. Und das stört mich. Das ist eigentlich nicht demokratisch, dass nicht alle die gleiche Möglichkeit haben.
Wo wenn es dann so übertrieben wird, dass Parlamentarier zu stark beeinflusst werden durch das Lobbying, also durch vermutlich Zahlungen auch, die sie überkommen, ist es eher anrüchig. Das findet statt, da bin ich überzogen.
Wo genau ist die Grenze zwischen Überzeugungsarbeit und Bestechung? Mit welchen Mitteln wird um Gunst von Stimmen, Geldern oder Gesetz buhlt? Diesen Fragen sind wir auf der Spur. Als allererstes gehen wir ins Bundeshaus. Es ist Donnerstagmorgen. Die Sitzung im Nationalratssaal hat angefangen. Die Debatte läuft. In der altehrwürdigen, hellen und hohen Wandelhalle im Vorzimmer quasi zum Nationalrat geht es zu und her wie in einem Bienenstock. Ein munteres Treiben und Schaffen, ein Krüsimüsi von Parlamentariern, Journalisten und Lobbyisten. Unterscheiden kann man sie nicht, respektive nur, wenn man sie kennt. Angeschrieben ist niemand. Tatsache ist, es gibt mehr Lobbyisten als Parlamentarier. Zur Situation vor Ort unser Bundeshauskorrespondent Pascal Krauthammer.
Man rechnet insgesamt mit etwa 300 Lobbyisten, die da ein- und ausgehen im Bundeshaus. Aber es ist nicht so, dass wir da in der Wandelhalle ständig uns müssen, so einen Weg durchbahnen bei diesen Lobbyisten. Das ist kein Wald. Es ist ja so, dass die einzelnen Interessenvertreter kommen nämlich nur zu den wichtigen Geschäften, die für sie von Interesse ist. Und dann kommen sie in die Wandelhalle.
Das Lobbying in der Wandelhalle wird immer mehr. Das ist der Eindruck der Politiker, die seit Jahrzehnten hier im Bundeshaus verkehren.
Die Lobbyisten, sicher haben sie zugenommen. Das hat sich sicher in dem Sinn verändert.
Aber ich glaube, die Strategie, die hat sich in dem Sinne nicht gross verändert.
Findet Josef Kuhns, der 16 Jahre für die SVP-Nationalrat war. Der Rolf Büttiker, 12 Jahre für die FDP im Ständerat, hat eine Überdosis Lobbyismus.
Masse und Quantität des Lobbying hat zugenommen. Weil man so viele Briefe bekommt, muss ich sagen, landet der grösste Teil dieser Briefe im Papierkorb, weil man gar nicht mehr alle verarbeiten kann. Jeder Verband und jede Organisation macht irgendeinen Anlass und lässt die Parlamentarierinnen und Parlamentarier so Anlässe. Aber ich muss sagen, die Wirkung in diesem Gestrüpp von diesen Anlässen und von diesen Aperos und von diesen Beeinflussungsversuchen, ob die Wirkung grösser geworden ist, das ist eine andere Frage, ob man dort die Übersicht am Schluss noch hat, man muss entscheiden.
Seinem Thurgauer Ständeratskollege Philipp Stählin, der 12 Jahre für die CVP im Stöckli war, geht es ähnlich.
Es ist tatsächlich so, dass das sogar zugenommen hat, seit ich jetzt da bin. Heute ist es meines Erachtens eigentlich eher so, dass man häufig die Leute gar nicht kennt, die auf einem zukommen, und dann haben sie auch wenig Wirkung. Ich sage ganz ehrlich, ich habe x-fach schlicht und einfach gesagt, grüß Gott, hat mich gefreut und bin wieder gegangen.
Parteikollegin Delvira Bader war 12 Jahre für die CVP im Nationalrat. Sie findet das Lobbying im Stil immer rabiater.
Das Lobbying wird schon professionell geleistet hier im Bundeshaus. Vielleicht etwa ein bisschen zu aufdringlich oder zu stark.
Auch die Erfahrung mit Lobbyisten von Marianne Kleiner, die nach 8 Jahren als FDP-Nationalrätin aufhört, auch die Erfahrungen sind, sagen wir mal, durchzogen.
Lobbyismus ist nicht an sich etwas Schlechtes. Man kommt auch viel direkte und gute Informationen über. Unangenehm wird es ja dann, wenn ein gewisser Druck ausgeübt wird. Und das habe ich eigentlich wenig Mal erlebt. Und wenn man es erlebt, ist es in der Regel völlig kontraproduktiv. Dann fängt man an zu bocken. Als Appenzellerin sowieso.
Marianne Kleiner erzählt später in der Sendung, wer sie wie hat wollen erpressen. Lobbyismus gehöre einfach zur Schweizer Politik wie Butter aufs Brot, findet Doris Stump, die 16 Jahre für die SP Nationalrätin war.
Ich denke, das ist wichtig und ein Teil auch von der Grundlage unserer Meinungsbildung.
Meistens ging es korrekt und fair zu und her beim Lobbying. Das sagt unser Bundeshauskorrespondent Pascal Krauthammer. Vieles sind ein Mythos.
Man muss sich das nicht so vorstellen, dass man dann so finstere Kerle hätte, die im Hintergrund die Fäden spinnen, die Frankenschei verteilen. So funktioniert es in der Wandelhalle tatsächlich nicht. Das Lobbying hat in der Wandelhalle eigentlich nichts Spektakuläres. In erster Linie sind es einfach Gespräche, wo die einzelnen Lobbyisten oder Interessensvertreter mit Parlamentariern führen. Da wechselt also kein Frankenschein der Besitzer, sondern vielleicht Dokumentationen, die Lobbyisten den Parlamentariern geben, um sie beeinflussen.
Und genau so ein Lobbyist ist jetzt gerade in der Wandelhalle unterwegs. Wir haben Glück. Es ist der Thomas Kuhni, einer der bekanntesten und einflussreichsten Lobbyisten. Eine Zeitung hat ihn sogar als achten Bundesrat bezeichnet. Er ist unterwegs für die Pharmabranche. Ein unauffälliger Mann in korrektem dunklem Anzug mit Stirnglatze und schwarzer Brille. Da und dort redet er mit Politikern. Als er auf das antike Sofa in Wandelhallen abhockt, zum Ruhe oder noch neuen Opfer Ausschau halten, schnappt ihn mir für das Interview. Ich will wissen, was und wie er genau schafft als Lobbyist.
Letztlich würde ich es am besten umschreiben mit einer Informationsbörse. Wir tun einmal sehr viele Informationsmaterialien verbreiten. Wir haben beispielsweise gerade heute eine Studie publiziert, wo wir die Bedeutung der Pharmaindustrie für die Schweizer Wirtschaft sehen. Und indem man zeigt, oder, wie ist die Bedeutung gewachsen, tut man natürlich auch die Sensibilität wecken. Wir reden mit allen politischen Lagern. Die spannendsten Diskussionen gibt es häufig mit Leuten, die einem kritisch hinterfragen. Und in dem Sinne ist eben das Lobbying auch eine intellektuelle Herausforderung, die mir auch heute noch sehr viel Spass macht.
Immer wenn man von Lobbying redet, viele Leute im Volk finden, das ist so ein bisschen etwas Grusiges, das ist so ein bisschen unlauter. Stimmt das? Sind Sie so ein bisschen im dunklen Ecken am Werken?
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, weil wenn ich in Bern, ausnahmsweise mal in der Wandelhalle bin, wenn wir auch Seminar machen mit Politikern von links bis rechts, dann merken wir, man ist interessiert, mit uns zu reden. Das hat nichts mit Hinterzimmer zu tun. Wie gesagt, ich bin für Transparenz. Man weiss, was wir vertreten. Was wir in der Schweiz immer noch haben, man hat zum Teil ein verkrampftes Verhältnis mit dem. Wenn Sie mit Parlamentariern reden, werden die meisten sagen, es gehört auch dazu. Es hat auch ein bisschen mit den Medien zu tun. Also, man sucht irgendwie ein Horn in der Suppe. Aber wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann darf man, glaube ich, nicht in meinem Beruf tätig sein. Eins der Leitmotto von mir ist vom früheren amerikanischen Präsident Truman: Wenn du die Hitze nicht vertreibst, dann sollst du nicht in die Küche gehen. Also, if you can't stand the heat, don't get near the kitchen. Und ich finde das an sich noch etwas ganz Inspirierendes.
Wo ist Grenze? Die moralische Grenze oder von innen her so ein Berufsethos als Lobbyist?
Also mir gibt es zwei ganz klare Sachen. Ehrlichkeit und Konsistenz. Ich glaube, die meisten Leute, die wir kennen, würden mir attestieren, dass ich ein Überzeugungstäter bin. Das heisst, dass das, was ich vertrete, eben für die Forschung, für den Pharma-Standort, dass das meinen Überzeugungen entspricht. Und in dem Sinn ist auch die Überzeugungsarbeit. Ich habe überhaupt keine Weisungsbefugnis, ich habe keine hierarchische Macht. Entweder habe ich gute Argumente oder ich habe sie nicht. Und es ist auch ganz klar, Geld fließt keins.
Was sagen Sie denn, als wenn Sie sagen, Überzeugungstäter zu dem verprofessionalisierten Lobbying? Also es ist ja immer so, also dass gewisse Verbände, Interessensvereine, PR-Agenturen haben, die für sie arbeiten.
Grundsätzlich, Professionalisierung finde ich ist gut. Im Sinn, das soll man auch professionell machen. Ich habe Ökonomie- und Politikwissenschaften in Basel und London studiert, weil Professionalisierung heisst, dass man auch Regeln respektiert, Regeln kennt. Selber arbeite ich mit PR-Agenturen zusammen für Kommunikation, für uns als Hinterfragen. Das Lobbying, das müssen wir selber machen, weil die Leute wollen direkt mit jemandem von der Pharmabranche reden, der weiss, von was er redet und wo man weiss, für wer er kommt und nicht mit jemandem, an dem man das delegiert, wo am Morgen für die Tabakindustrie und am Mittag für die Atom und so für die Pharma redet.
Gibt es irgendwie so zwei, drei Kernpunkte, wo Sie sagen, das macht mich als Lobbyist gut?
Also es gibt zwei Sachen, man erwartet, dass er weiss, von was er redet. Und das Zweite, dass er auch komplexe Zusammenhänge einfach erklären. Das Erste ist einfacher als das Zweite. Es gibt Leute, ich habe jemanden kennt, jemand ist ein Raucher gesehen, gesagt, König, du musst das in einem Zigarettenschächtel präsentieren, sonst ist es zu viel. Und es gibt andere, wo man auch weiss, die haben am liebsten, man lässt sie in Ruhe. Und das Dümmste, was man machen kann, ist, wenn man die nicht in Ruhe lässt.
Hat man da nicht irgendwann Abnutzungserscheinungen? Ist es nicht ab und zu so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, weiss auch nicht, wenn man wieder eine neue Studie rausbringt oder ein neues Papier verschickt, dass man denkt, mein Gott, 99% von dem wird direkt im Abfall landen? Also ist es ein Job mit einem hohen Frustpotenzial?
Im Gegenteil. Ich war früher mal Journalist, ich war Diplomat. Ich finde den Job, den ich habe, absolut faszinierend. Die Fragestellungen gehen bei uns von Wettbewerbspolitik über ökonomische Fragen, über hochethische Fragen. Sie kommen mit Theologen zusammen, sie kommen mit Ökonomen zusammen. Also ich glaube, wenn man mich auch sieht und hört, also sehr viel Abnutzung und Frust ist da nicht da.
Der Pharma-Cheflobbyist Thomas Kuhni zu seinem Job. Ein Traumjob, offenbar. Er kann mit seinem Gästebadge ins Bundeshaus kommen und gehen, wenn er will. Er steht nämlich auf der Gästeliste vom FDP-Ständerat Hans Altherr. Jeder Politiker kann zwei Leuten so ein Wandelhallen-GAG. Die Gästeliste ist geheimnisvoll. Nicht im Internet, man muss sie persönlich im Bundeshaus anschauen. Im Zentralsekretariat der Parlamentsdienst. Nach telefonischer Anmeldung, notabene. Hinter der massiven Holztüre. Margret Zülli ist Chefin hier und Hüterin dieser Liste, wo offiziell Gästeregister, im Volksmund aber Lobbyliste heisst. Sie geht gerade am Anfang die Regeln durch.
Ihr dürft sie abschreiben, schön von Hang. Ihr dürft sie weder fotokopieren noch mitnehmen. Ihr müsst einfach hier unter Aufsicht einsehen. Das darf jeder Mann und jede Frau machen. Das ist eine öffentlich einsehbare Liste, die einfach hier ist, aber das muss man hier anschauen.
Auf der Liste drauf steht Name und Funktion vom Gast. Es kann sein, der Sohn oder die Ehefrau, der Sekretär, eine Beraterin oder eben dann ein Lobbyist. Die Liste gibt Aufschluss darüber, welcher Politiker welcher Branche nahe steht, was ihm besonders wichtig ist. Das Interesse an der Liste sei mässig, sagt Margret Züllig.
Ein Regenbetrieb ist es nicht unbedingt. Es hat viele Journalisten eben so vor eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen oder jetzt gerade vor den Erneuerungswahlen. Ist es etwas ein Rennen, dann kommen die Journalisten. Privatpersonen haben wir bis jetzt eigentlich keiner gehabt, die sie einschauen können.
Ist ja eigentlich logisch, extra eine Reise auf Bern machen, um zu schauen, ob der Politfavorit auch die richtigen Gäste auf seiner Liste hat. Diesen Aufwand nimmt kaum jemand auf sich. Ist aber ab Dezember auch nicht mehr nötig.
Weil mir jemand hat gesagt, es ist ein bisschen mühsam, wenn die Leute das müssen abschreiben müssen, hat die Verwaltungsdelegation beschlossen, dass man die auch publizieren kann, ab der neuen Legislatur. Das wird als PDF publiziert auf dem Internet und wird alle Monate à jour geführt und ist dann für jedermann einsehbar. Also wirklich, die auf unsere Homepage gehen, auf www.parlament, wird das dann so publiziert.
Parlamentarier übrigens können jederzeit ihre beiden persönlichen Gäste auswechseln.
Das kann man machen, ja. Sie müssen einfach, der den Ausweis hat, muss ihnen zurückgeben. Und bevor wir den nicht zurückgeben, tun wir eigentlich keine neue Ausstellung, dass man so eine Übersicht hat, dass wirklich jeder nur zwei hat, oder? Weil der wird dann gesperrt, der Ausweis, muss nicht zurückgeben und dann bekommt erst der zweite nachher einen neuen Ausweis.
So ein Wandelhallengehen ist begehrt bei den Lobbyisten. Glücklich, wie so eine Durbätsch hat. Es ist ein Nehmen und Geben zwischen Politiker, Verbänden und Branchen. Als nächstes ziehen wir Grenzen zwischen Überzeugungsarbeit und Bestechung und fragen umgekehrt, wo die Käuflichkeit von einem Politiker anfängt, wie viele Weinflaschen man annehmen darf und wie viel Verwaltungsratssitz. Antworten dazu nach Cantaloupe von US 3. Bundeshaus. Input ist der Lobbyist auf der Spur, will wissen, wie gross die Macht und der Einfluss von diesen Einflüsterer, Interessensvertreter, Drahtzieher und Verführer ist. Das Lobbyieren läuft die ganze Zeit. Briefe, Mails und Veranstaltungen sollen Politiker für ein Thema gewinnen. Das Lobbyieren gipfelt aber vielmal im Bundeshaus, wenn Session ist, in der Wandelhalle im Vorzimmer vom Nationalrat. Ein erster Bestechungsversuch steht gerade vor dem Eingang zu dieser Wandelhalle. In Kisten gestapelt glänzend rotbackig und anmächerlich saftige Äpfel. Eine Aufmerksamkeit vom Schweizer Obstverband. Diese Session liefert der Verband rund 700 Kilo Äpfel ins Bundeshaus. Der Gratis-Äpfel ist etabliert und Tradition. Was bei der Verführung im Paradies bei Adam und Eva geklappt hat, geht vielleicht auch bei den Politikern. Auf jeden Fall leeren sich die Kisten fleissig, je später der Vormittag. Lobbyismus auf sympathischem Niveau. Findet das der abtretende SVP-Nationalrat Josef Kunz, selber Bauer.
Die Äpfel, das ist stellvertretend eigentlich, was ja heute eigentlich sehr wichtig wäre, dass wir eben zum Schweizer Produkt stehen.
Und gerade jetzt in dieser Frankenkrise oder Eurokrise, muss man ja sagen, wäre das sehr, sehr wichtig, dass eben die Leute solidarisch sind und dass man dort zum Schweizer Produkt steht. Und ich glaube, das ist stellvertretend das, dass die Äpfel da sind, dass man sieht, mehr. Und das ist eine Goodwill-Aktion, die mache ich da so unentgeltlich. Und ich glaube, das finde ich sehr gut.
Der Äpfel sei keine Bestechung, sondern mehr die Erinnerung an den Wert der Landwirtschaft.
Das ist so. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich meine, wir haben ja eigentlich wenig Debatten, die über das Obst geführt werden in dem Sinn. Also wenn jetzt Milch da wäre, ist schon ein bisschen mehr das Thema, wenn jetzt zum Beispiel das Obst. Oder?
Die Äpfel sind ein diskretes und sympathisches Mittel, um Sympathie gewinnen für die Obstbauern. Das läuft nicht immer so fein, erzählt FDP-Nationalrätin Marianne Kleiner. Sie hat auch schon erlebt, dass die Bauern massiven Druck ausgeübt haben.
Die ist sicher die stärkste und die eigentlich aufdringlichste Lobby. Und ich würde eigentlich sagen, die SVP-Bauernlobby. Sie sind auch auf Bundesrätin Doris Leuthard in einer Art und Weise losgegangen, die ich also nicht mehr können verstehen konnte und die ich auch nicht mehr gutheissen kann. Sie bekommen viele Subventionen über, sie sind gut gehalten. Und es geht nicht an, dass dann zu einer Bundesrätin noch dreckige Stiefel werfen und so. Also das habe ich schlimm gefunden. Und auch hier im Parlament war es ganz klar gewesen, wenn man den SVP-Bauern nicht Folge leistet, dann kommt man in die Bauernzeitung und wird dem angedroht, dass auch in der eigenen Zeitung Inserat gemacht werden gegen ihn. Da habe ich also als aggressivste Lobbying empfunden und ja, so kommt man bei mir nicht weiter.
Nochmal im Klartext. Die Bauern haben der Nationalrätin Kleiner gesagt, wenn sie nicht so oder so abstimmen, werde die Stimmung gegen sie gemacht, kämen ins Rat gegen sie in die Appenzeller Zeitung. Ein massiver Druckversuch, der sie kalt lässt, umso mehr als sie gar nicht mehr kandidiert. Eine Drohung, die nicht zu genau so einem Bauer weiterträgt. Zum Nationalrat Josef Kunz von SVP selber Bauer. Seit 16 Jahren weibelt er für die Landwirtschaft. Seine beiden Gästekarten hat er zwei Bauernvertreter gegeben, deren Lobby, also quasi SGA, in die Wandelhalle verschafft.
Die Bauern sind ja relativ gut vertreten mit diesen 30 Parlamentariern, aber das sind 30 von 200. Das heisst natürlich, dass es eine Vernetzung braucht. Und das stelle ich natürlich noch fest, die Bauern sind glaubwürdig, oder? Und darum bringen wir auch gewisse Anliegen nachher hier in diesem Rat durch. Wenn es natürlich darauf abkommt, oder? Ich glaube, das sind Bauern natürlich schon die, die nachher auf die Leute zugehen, auf die überparteilich sogar auf die Leute zugehen und ihnen das auch erklären. Und das ist vielleicht schon etwas, was Bauern vielleicht ein bisschen besser machen, wenn andere Vertreter nicht.
Jemand habe ich getroffen, der gesagt hat, Bauern, die machen wirklich sehr Druck auf eine unangenehme Art und Weise. Im Sinn von, wenn du wiedergewählt werden willst, dann machst du jetzt das, sonst kommst du in die Bauernzeitung oder auch sonst in die Zeitung. Ist das eine Art, wie man miteinander umgeht hier?
Ja, nicht nur, ihr müsst natürlich sehen, der Berufsstand, die Landwirtschaft ist natürlich seit Jahren enorm unter Druck. Das habe ich auch selber erlebt. Ich bin ja 40 Jahre jetzt eigentlich Bauer oder noch mehr. Und ich habe das ja erlebt. Und das ist natürlich ein bisschen die Folge von dem, dass der Bauer natürlich unter einem trauernden Preiskampf ist, unter Druck ist, wenn er jetzt die neuen Zahlen wieder sieht, wie das Einkommen wieder zurückgeht, ist das natürlich eine Aufforderung, nachher auch sich zu motivieren und für das einzusetzen. Und das kann man dem Bauer nicht verübeln, nicht wahr? Wenn er sieht, was natürlich abläuft und der Bauer natürlich automatisch noch einen halt einmal sagt, ja, so kann es einfach nicht weitergehen, nicht wahr?
Wo ist denn die Grenze? Was darf man denn nicht machen, um die anderen Leute unter Druck zu setzen, respektive beeinflussen?
Sobald das natürlich mit Materialien oder Geld gemacht wird, da bin ich natürlich strikt dagegen. Aber mit Argument und Überzeugung, ich glaube, ist alles erlaubt.
Drohung mit einer Kampagne ist ein massives Mittel. Ein Feiner sind die Äpfel vom Obstverband, die dafür sorgen sollen, dass vielleicht mal ein Politiker mehr in den sauren Äpfel beißt und für die Bauern stimmt. Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Lobbying. Wir kommen darauf zurück. Jetzt serviere ich euch ein paar Daten und Fakten zum Lobbying. Im Mai ist eine Studie zu dem Thema herausgekommen. Finanziert und gemacht von den Politikforschern vom GFS zu Bern und von PR-Firma Burson Marsteller, die professionell Lobbying betreibt für Auftraggeber. Der Urs Rellstab, CEO dieser Firma, zum Ziel der Studie.
Im angelsächsischen Raum hat man eigentlich sehr eine positive Meinung zu Lobbying, während dem im deutschsprachigen Raum der Begriff Lobbying ein bisschen anrüchig ist. Und das haben wir untersuchen, indem wir nicht eine repräsentative Studie gemacht haben, sondern wir haben Lobbyisten selber befragt und auch Lobbyierte, was sie von Lobbying halten.
Absicht also ist es, das Lobbying aus der dunklen Schmuddelecke rauszukriegen. Tatsächlich ist einiges ans Licht gekommen, zum Beispiel, wer die Oberlobbyierer in der Schweiz sind.
Also nach der Studie sind es ganz klar die Wirtschaftsverbände, die am aktivsten sind. Dann kommen die Umweltorganisationen, Konsumentinnenorganisationen, auch die politischen Parteien. Und dann vielleicht schon erstaunlich, Kantone und die Verwaltung auch. Also es ist nicht nur so, dass Wirtschaftsverbände und Konsumentenorganisationen lobbyieren, sondern die Verwaltung selber, die Bundesverwaltung, lobbyiert auch und Kantone.
Fast alle Interessensvertreter also sind am Lobbyieren. Nur jemand weibelt nicht für seine Werte.
Aufgrund der Studie muss man sagen, dass die Kirche am schlechtesten lobbyiert in Bern. Dann kommen Thinktanks und Experten generell. Aber also wirklich abfallen tun die Kirche. Die sind nicht präsent in Bern.
Und wenn man auf der anderen Seite die Oberlobbyierer, die Wirtschaftsverbände, aufsplittet auf Branchen, dann gibt es nochmal eine andere Rangliste.
Die Pharma ist an der Spitze, die Landwirtschaft, die Banken, dann die chemische Industrie, die Energie. Das sind die Spitzenritter.
Das Lobbying für die Pharma wird als optimal und omnipräsent bewertet. Blumen also für den Thomas Kuhni, den wir vorher kennengelernt haben. Neben der Kirche lobbyiert noch jemand schlecht. Die Lobbyierer selber, zum Beispiel PR-Firmen vom Urs Rellstab, die solche Arbeit übernimmt für Verbände und Organisationen. Die muss weg vom Schmuddel-Image.
Die Branche selber hat natürlich sicher ein grosses Interesse, super zu sein, vielleicht auch schwarze Schafe auszuscheiden. Letztlich ist es sicher so, dass ein super Vorgehen, eine Transparenz, dass das dazu beiträgt, dass Lobbying letztendlich halt auch der Schweiz ein besseres Image bekommt.
Die Studie zeigt dann auch, es gibt einen Trend zur Professionalisierung und Standardisierung vom Lobbying. Wie gesagt, Lobbying geht durch den Magen. Nicht nur für das 9 ist zu Bern gesorgt, auch Mittag- und Nachtessen spendieren die Lobbyisten. Der abtretende FDP-Ständerat Rolf Bütiker sagt es so.
Also ich kann das Portemonnaie einfach immer daheim lassen. Ich kann über jeden Mittag und immer zu oben essen. Und dann findet die Diskussion eben statt mit dem Betreffenden, der eingeladen hat, sei das eine Firma, sei das ein Verband, meistens ist es ein Verband. Und irgend zwischen einem Gang und einem anderen Gang wird dann auch, kommen dann die Interessen auf den Tisch. Das Menü ist natürlich auch vielfältig. Es geht vom 5-6 Gänger bis zum Einklemmten.
Die Essen in den guten Beizen rund ums Bundeshaus haben Tradition. Grund ist der Hunger, nicht die Käuflichkeit der Politiker, erklärt SP-Nationalrätin Doris Stump.
Das ist etwas, was wir einfach machen müssen. Wir sind ja hier vom 8. bis 1. und dann wieder vom 3. bis 7. und anschliessend findet gerade der Anlass statt. Und wenn wir dann gar nichts zu essen bekommen, dann würden wir auch gar nicht gehen, die Veranstaltungen. Von dort her ist das so eine Vereinbarung, die wir eigentlich überall haben, dass wir essen und uns informieren und auch diskutieren.
Gretchenfrage, wo genau ist Grenze? Die moralische Grenze. Wie viel Geschenk kann ein Politiker mit reinem Gewissen annehmen? Wenn wird es komisch? Die CVP-Politikerin Elvira Bader hat diese Faustregeln.
So eine Flasche Wein oder etwa so ein Körbchen von natürlichen Produkten oder Naturprodukten, so etwas, okay, was ich unter einen Arm kann mitnehmen, das nehme ich gerne an. Oder einen schönen Blumenstrauß, das freut einem auch. Und ich denke, mit dem wird man auch nicht käuflich.
Auch der Rolf Bütiker hat ein klares Motto beim Annehmen von Geschenken.
Der alte Nationalrat, allen noch bekannt, der Leo Schürmann-Selig, hat einmal ein Gutachten gemacht, wo die Grenzen sind von der Käuflichkeit und Korruption. Und er hat dort festgelegt, dass man das, was man an einem Tag mal essen und trinken, dass man das darf entgegennehmen und alles, was darüber rausgeht, dann einen bösen Beigeschmack bekommt. Und ich kann dem durchaus folgen. Also, zwei, drei Flaschen Wein nach dem Referat oder einen Blumenstrauß mit heimnehmen oder ein gutes Stück Fleisch natürlich. Das nehme ich immer entgegen. Und alles andere, was darüber rausgeht, beim Reisegutschein angefangen und andere Vergnüglichkeiten, die hier bezahlt sein sollen oder sogar Bargeld und so, das geht natürlich nicht. Das ist inakzeptabel. Das ist Korruption.
Ist Ihnen auch schon so ein unmoralisches Angebot gemacht worden? Also gibt es das tatsächlich?
Nein, also in den 24 Jahren, die ich jetzt hier in Bern gemacht habe, sind nie so Angebote für direkte Geldüberweisungen oder übertriebene Geschenke gemacht worden. Also das wäre auch zu plump und das würde auch in kurzer Zeit auffliegen. Das, glaube ich, ist mit unseren Strukturen, die wir haben in der Schweiz, auch nicht lohnenswert. Denn wenn man mehr als einen würde bestechen, mehr als einen, muss ich sagen, der fliegt es auf. Das ist heute so. Und dann eben, der ist kontraproduktiv.
Direkt Bargeld als Lohn für eine Stimme anbieten können sich Lobbyisten nicht leisten, der kleinen, überschaubaren Schweiz also. Ein Kuvert mit Tausendernoten in die Aktentasche stopfen, ist aber auch bei allen Politikern tabu und ähnelt den Grenzen. Es gibt aber einen Graubereich, dort nämlich, wo die Firmen den Politiker Verwaltungsratssitz anbieten, inklusive Sitzungsgeld natürlich. Politiker sind sich überhaupt nicht einig, wo die Grenze dort ist. Die FDP-Nationalrätin Marianne Kleiner ist rigoros.
Die Grenze ist für mich dort, wo man Mandate angeboten bekommt. Und da ist für mich etwas drin, wo ich nicht mehr mitmache. Ich weiss aber, dass viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf ein Zusatzeinkommen angewiesen sind und denen so ein Mandat gerne annehmen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe kein einziges Mandat angenommen, weil ich wollte frei bleiben.
Auch der SVPler Josef Kuhns ist in dem Sinn unabhängig.
Ich bin ja eigentlich nie involviert von Verwaltungsräten und so weiter, von Mandaten. Und darum konnte ich eigentlich ziemlich unabhängig politisieren. Das Volk erwartet, dass man die Volksnot politisieren, dass man auch weiss, von wem man gewählt ist.
Bei genau 4 Bauernvereinen ist der Josef Kuhns Mitglied oder im Vorstand. Das steht im Register der Interessensbindungen. Per Gesetz wird verlangt, dass offengelegt wird, wer wie verbandelt ist.
Beim Amtsantritt und jeweils auf Jahresbeginn unterrichtet jedes Ratsmitglied das Büro schriftlich über Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie Beiräten und ähnlichen Gremien von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts und dauernden Leitungs- oder Beratungstätigkeiten für Interessengruppen.
Das Register ist öffentlich. Der Link dazu gibt es auf der Input-Homepage. Ein Blick dort rein zeigt, über 1500 Mandate horten die 246 nationalen Parlamentarier. Es gibt tatsächlich ein paar wenige, die kein einziges Mandat haben. Rekordhalter notierend gegen die 30. Gewisse Damen und Herren haben bei vielen Firmen, Verbänden oder Vereinen die Finger im Spiel. Zum Beispiel der CVP-Ständerat Philipp Stehelin. Bei ihm gibt es 14 Einträge, davon 5 Sitze in Verwaltungsräten von AGs, von einer Baufirma, über eine Druckerei bis zum Kernkraftwerk. Er sei trotzdem unabhängig, sagt er.
Ich bin nicht hier in Bern oben zum Einzelinteresse vertreten, sondern für mich ist immer schlussendlich das Volk, das Stimmvolk, der Kanton, den ich hier oben vertrete, entscheidend. Und an dem muss man es immer wieder zurückspiegeln.
Parteikollegin Elvira Bader hat selber keinen Verwaltungsratssitz, hat aber jemand das Gefühl, die Verbandlungen haben Einfluss beim Abstimmen.
Man merkt es manchmal bei den Entscheidungen, wo man denkt, warum entscheidet jetzt die Person so oder so in einer verschiedenen Frage, wo man sich nicht ganz erklären kann. Und wenn man dann weiss, oder, in welchem Gremium man ist oder wo als er Verwaltungsrat ist, dann merkt man manchmal ein bisschen die Tendenz.
Für die SP-Nationalrätin Doris Stump gibt es eine klare Grenze zwischen der Entschädigung für den Sitzungsaufwand und Bestechungsversuch.
Ich denke, wenn die Entschädigung pro Jahr so mehr als 20'000 Franken ausmacht und der Aufwand sehr gering ist, also 2 Sitzungen pro Jahr, 20'000 Franken, dann finde ich, ist Grenzen überschritten. Weil das ist dann keine Leistung mehr, die man erbringt, oder?
Zurzeit läuft übrigens die Unterschriftensammlung für eine Initiative, die will, dass National- und Ständeräte all ihre Einkommen offenlegen. Der FDP-Ständerat Rolf Büttiker, er hat 13 Verwaltungsratssitze. Das geht vom Steinbruch über die Kehrichtverbrennungsanlage bis zum Kernkraftwerk Leibstadt. Er sagt, auch ohne Liste, wie viel er kassiert für den Sitz.
Also ich kann einfach dazu sagen, dass das Sitzungsgeld als Leibstadtverwaltungsrat ist 7'169 Franken im Jahr. Zweitens muss ich sagen, ist der absolut grösste Steuerzahler im Kanton Solothurn ist die Alpig. Und ich hocke für die Alpig im Verwaltungsrat von Leibstadt.
Und wie fest Rolf Bütiker als Leibstadt-Verwaltungsrat jetzt gerade am Lobbyieren ist, bevor am Mittwoch im Ständerat über das Abschalten von AKW entschieden wird, gerade noch «Slow down, take it easy». Input nimmt unter die Lupe, wie Lobbying funktioniert, wie die arbeiten, die um Stimmen, Gelder oder Gesetze für ihre Branche ihr Anliegen werben. Ein Paradebeispiel ist zurzeit die Energiepolitik. Die Atomkatastrophe zu Fukushima im März war eine Zäsur. Gut zwei Minuten später der Paukenschlag, der Bundesrat verkündet, die Schweiz soll aus der Produktion von Atomstrom aussteigen.
Heute geht es um die Weichenstellung, um die grundsätzliche Positionierung. Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, aber es braucht einen klaren Willen, ein klares Zeichen. Das hat der Bundesrat heute gemacht.
Der Ausstieg aus der Kernkraft braucht den Segen vom Parlament. Nächsten Mittwoch bezieht der Ständerat Position. Unser Bundeshauskorrespondent Pascal Krauthammer sagt, zurzeit wird um jede Stimme gekämpft im Bundeshaus.
Dort sieht man auch die Lobbyisten, die in Sachen Atomausstieg lobbyieren, wie man sagt. Die machen auch kein Geheimnis aus dieser Tatsache, dass sie jetzt die eine oder andere Stimme noch gewinnen wollen. Jetzt werden einzelne Parlamentarier tatsächlich in die Mangel genommen. Es geht um jede Stimme, konkret um den Ausstieg vom Ausstieg, um die Frage, ob es vielleicht doch noch eine neue Generation von AKW soll geben da in der Schweiz. Das wollen die AKW-Gegner jetzt auf jeden Preis verhindern und das Hintertürli wollen die anderen, also die Atombefürworter, auf jeden Fall noch offen lassen.
Das Lobbyieren bei den Ständeräten hat sich schon ausgezahlt. Ihre Kommission haben die Atombefürworter Erfolg gehabt, die so ein Hintertürchen offen lassen wollen, sagt unser Beobachter.
Es ist sicher so, dass das Lobbying da, wenn man das so benennen soll, oder auch die Argumente der Atombefürworter da die Diskussion wieder verändert haben und am Schluss dazu geführt haben, dass zumindest bis jetzt in der Kommission, in der vorbereitenden Kommission, sich schon eine Mehrheit gefunden hat, wo eben auch das Technologieverbot verhindert hat, wo sagt, neueste Generation, in Anführungszeichen sichere AKW-Generation soll weiterhin möglich sein, das ist sicher der Verdienst von der sogenannten Atomlobby.
Letztlich geht es beim Richtungsentscheid vom Ständerat nicht nur um Sicherheit, Energie oder die Umwelt, sondern vor allem um viel Geld, was die Lobbying-Geister erst recht wickt, beobachtete Pascal Krauthammer.
Für die AKW-Betreiber steht nämlich extrem viel auf dem Spiel. Sie haben sich jahrelang zum Beispiel eine goldige Nase verdient an diesen AKWs und gleichzeitig, das muss man dann auch sagen, die Schweiz mit billigem Strom versorgt. Dazu kommen aber auch Firmen, die AKW bauen. Auch die haben ein grosses Interesse, dass der Absatzmarkt Schweiz eben nicht einfach verschwindet. Aber, und da muss man auch wieder darauf hinweisen, auch auf der anderen Seite wird massiv lobbyiert, auch zum Beispiel die Solarbranche will Geld verdienen und macht darum Druck auf Politiker, den Atomausstieg zu besiegeln eigentlich. Wer in diesem finanziellen Bereich der Good Guy und wer der Bad Guy ist, lässt sich darum eben nicht immer klar unterscheiden, auch wenn das Label Grün vielleicht für manche sympathischer klingen mag.
Beide Seiten weibelnd und werbend. Die SP-Nationalrätin Doris Stump zum Beispiel war erst gerade am Anlass der AKW-Gegner.
Gestern Abend hat ein Nachtessen stattgefunden, wo die Agentur für erneuerbare Energien eingeladen hat, wo ich teilgenommen habe aus Interesse, weil EWs aus grösseren Städten uns vorgestellt haben, wie sie daraus, also ihre Energieversorgung ohne Atomkraft sicherstellen.
Sind dort auch mit den Politikern auftaucht?
Es war ein kleines Publikum, weil ja zu Abend immer der Kampf um unsere Aufmerksamkeit gross ist. Aber es hat auch eine BDP-Vertreterin gehabt, es hat eine freisinnige Vertretung gehabt. Normalerweise sind wir so um 20 Parlamentarier und Parlamentarierinnen aus allen Parteien, die kommen.
Gibt es denn die Informationen als Dessert zum Nachtessen?
Nein, also wir fangen an essen und gleichzeitig wird referiert.
Von diesen Einladungen haben wir es ja schon gehabt. Beide Seiten laden ein und sind aktiv. Die Strombranche ist ganz direkt im Parlament dabei. Gerade ein paar Parlamentarier haben Verwaltungsratssitz bei Kernkraftwerken. Zum Beispiel der abtretende FDP-Ständerat Rolf Bütiker bei Leibstadt. Logisch also, dass er für die Ausstiegsvariante leid ist, oder?
Selbstverständlich das Verwaltungsratsmandat von Leibstadt. Von einem Verwaltungsrat, von einer Firma erwartet man eine gewisse Loyalität. Die grosse Frage dreht sich noch, ob man endgültig und unwiderruflich aussteigt oder ob es, wenn es neue Technologien gibt, wenn es neue Entwicklungen gibt, die Technologie wieder anwenden soll. Und als Liberaler bin ich natürlich selbstverständlich dafür. Das hat mit Leibstadt an und für sich nichts zu tun. Bin ich dafür, dass man natürlich keine Technologieverbote ausspricht.
Sind Sie denn jetzt auch am Lobbyieren, ich sage jetzt mal, für das Hintertürli, für die Variante? Auch Kraft Ihres Amtes als Verwaltungsrat?
Nein, das wäre kontraproduktiv. Ich bin der Meinung, aus der jetzigen Situation, in der jetzigen politischen Situation und auch in der aufgeheizten emotionalen Situation, finde ich, es übertreibt nichts, ein aufdrängtes Lobbying jetzt in dieser Sache daneben.
Man muss das nötige Feingefühl und politische Gespür für Grosswetterlage haben, um erfolgreich und sympathisch lobbyieren. Das sagt auch die abtretende CVP-Nationalrätin Elvira Bader.
Da kommt man schon ein Feingefühl über, was ist wichtig, was will jetzt mein Gegenüber hören oder nicht. Ist bereit, da etwas aufzunehmen von diesem Thema oder nicht? Da wird man natürlich schon ein bisschen feinfühlig und da passt man dann auch den richtigen Zeitpunkt ab. Was ist der richtige Zeitpunkt? Ich weiss den richtigen Zeitpunkt auch nicht. Ich gehe dort meistens so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Und das ist meistens nicht so schlecht.
Auch Elvira Bader rührt gerade jetzt die Werbetrommel. Ihre Position ist klar.
Ich sehe dort eigentlich meine Rolle, dass ich möglichst sichere Kernkraftwerke will und dass ich mich für das einsetze, für die Technologie. Das ist dort mein Part.
Kein Wunder, das Votum. CVP-Nationalrätin Elvira Bader ist im Vorstand vom Verein Nuklearforum.
Der Verein fördert die friedliche Nutzung und die weitere Entwicklung der Kernenergie in der Schweiz.
Steht in den Vereinsstatuten. Dass sie in dem Vorstand sitzt, steht aber nicht auf der Liste mit den Interessensbindungen. Konfrontiert mit dieser Tatsache, sagt Elvira Bader.
Doch, das sollte eigentlich drauf sein. Das ist eigentlich ganz öffentlich und ich tue auch diese Position vertreten. Das sollte eigentlich öffentlich sein und dazu stehe ich auch.
Ein Kontrollblick in die Liste zeigt, bei Elvira Bader steht nur
Katholische Bauernvereinigung Kanton Solothurn, Mitglied im Vereinsvorstand. Museum H. und Kamm, Mümliswil, Präsidentin, Vereinsvorstand.
Ein Fehler, ein Irrtum, ein Versehen, das nicht restlos geklärt werden kann. Dass nicht alle Verbindungen offen liegen. Im Gesetz auf jeden Fall steht.
Den Parlamentsdiensten mitgeteilte Änderungen werden laufend auf dem Internet bei den Biografien der Ratsmitglieder nachgetragen. Das Register beruht auf Angaben der Ratsmitglieder.
Bei meinem Gewunder, wie das Lobbying vom Nuklearforum genau orchestriert ist, bisse ich nochmal auf Granit. Der Urs Rellstab, CEO der PR-Firma Börsen Marsteller, der für das Forum schafft, er ist verschwiegen.
Börsen Marsteller führt hier in Bern Geschäftsstellen. Aber über das aus ist natürlich bei allen Kunden so, dass letztlich können wir nicht über Kunden in der Öffentlichkeit reden. Wir haben eine Vertrauensbeziehung zu den Kunden. Das ist eigentlich wie bei einem Anwalt.
Zum Klarstellen, Lobbying für die eine oder andere Seite ist nicht verboten. Es gehört zu unserer Demokratie, zu unserem Milizsystem. Bei AKW-Debatten sind die Linken zurzeit fast aktiver, findet Rolf Bütticker.
Ich muss sagen, dass wenn ich jetzt Lobbying anschaue, Briefe anschaue, Mail anschaue, dass Totalgegner von der Kernenergie, die den Ausstieg ohne Wenn und Aber subito wollen, dass die stärker lobbyieren, weder die andere Seite.
Sein CVP-Ständeratskollege Philipp Stehelin, selber Verwaltungsrat beim Kernkraftwerk Gösgen, merkt bei der Atomlobby auch Zurückhaltung.
Das ist ja erstaunlich, aber gerade die grossen die Energieunternehmen nehmen relativ wenig Einfluss. Da ist der Eindruck, den ich jetzt hier oben ganz klar in den letzten Tagen und in den letzten Wochen bekommen habe.
Schaffen die schlecht? Schlafen
sie? Nein, ich glaube, sie warten einfach auf die politischen Entscheide.
Seit langem berichten wir Medien über das Lobbying in AKW-Debatten. Gut möglich, dass genau das die Lobbyierer abbremst, meint Rolf Bütticker.
Weil man ja im Vorfeld schon gewisse Befürchtungen geäussert hat. Weil man geschrieben hat, die kommen unter Druck und die werden unter Druck gesetzt. Die werden von Verbänden unter Druck gesetzt, von Firmen unter Druck gesetzt. Habe ich eigentlich das Lobbying jetzt in diesem Zusammenhang nicht stark wahrgenommen.
Es ist keine genaue Wissenschaft. Messen kann man das Lobbying in dem Fall nicht. Viel ist schon vor der Session gelaufen. Ein Teil passiert jetzt in den letzten paar Tagen. Der Entscheid, ob so ein AKW-Totalausstieg gibt oder nur die Light-Version, der Entscheid fällt der Ständerat den Mittwoch.
Input.
Dass in unserem Parlament in Bern Leute sitzen, die fremdes Geld kriegen, liegt am System. Politiker kriegen Geld von Firmen für Verwaltungsratssitzungen oder Ähnliches. Aber Politiker arbeiten ja auch als Juristen, Bauunternehmer, Bauern usw. und haben ihre Klientel. Geld von aussen ist der Preis vom Milizsystem, findet unser Inlandredakteur Pascal Krauthammer.
Wir haben halt ein Milizsystem, da verdient ein Nationalrat ein bisschen über 100'000 Franken. Das klingt vielleicht nach viel, aber man muss auch sehen, ein Anwalt, zum Beispiel ein Anwalt Zürich, verdient gut und gern 400'000 Franken, also viermal mehr. Da muss man sich also schon die Frage stellen, wenn es denn so ist, gute Leute im Parlament, die gleichzeitig vielleicht die Portemonnaie noch anderweitig ein bisschen füllen, oder aber wenn wir Berufspolitiker, die aber nicht zwangsläufig besser sind als die Leute, die eben auch aus dem Milizsystem kommen.
Genau gleich argumentieren Politiker. Berufsparlamentarier würden noch viel weniger die Interessen vom Volk vertreten, meinen Philipp Stählin und Elvira Bader von CVP.
Ich glaube, da ist die bessere Variante als ein Berufsparlament, das schlussendlich auch Interessen vertritt, primär die eigenen, oder? Wo dann einfach schauen, dass sie möglichst viel, schauen wir auf Italien oder auch andere Staaten, dass sie selber möglichst viel garnieren können vom Staat.
Ein Berufsparlament wäre viel mehr erpressbar. Oder wenn dir denken, dass sie denen von diesen Wiederwahlen müssen leben müssen. Da ist der Druck noch viel grösser. Ich denke, das Milizparlament ist von dort her viel weniger erpressbar und viel freier.
Zentral ist bei allem Transparenz. Das finden alle, die ich getroffen habe, im und rund ums Bundeshaus. Die Frage ist, wie viel Transparenz? Die Mehrheit hat bisher solche Anliegen immer wieder bodiget, sagt SP-Nationalrätin Doris Stump.
Es hat auch schon Vorstösse gegeben, dass die Banken müssten bekannt geben müssten, wie viel sie ihren Verwaltungsräten zahlen. Und das ist bis jetzt alles abgeschmettert worden.
Zurzeit werden auf der Strasse Unterschriften gesammelt für die Volksinitiative, die will, dass alle Politiker alle ihre Einkünfte offenlegen. Die junge SVP steckt dahinter. Auch die Profilobbyisten wollen mehr Transparenz. Der Thomas Kuhni von Pharma zum Beispiel findet seinen Status als Gast ziemlich ungünstig.
Ich habe einen Gäste-Badge von einem Parlamentarier. Und zwar ganz einfach, weil wir in der Schweiz kein offizielles Lobbyregister haben. Früher, bis vor 4 Jahren, bin ich hier mit einem Journalistenausweis, wie viele andere auch. Und ich persönlich hätte lieber ein offizielles Register.
So eine Akkreditierungsliste, die benamst, wer genau, für was genau unterwegs ist, gibt es bei der EU schon, sagt der Urs Relstab, CEO der PR-Firma Börsen-Marsteller.
In Brüssel ist das anders. Da gibt es eine Akkreditierung. Börsen-Marsteller arbeitet auch in Brüssel im Lobbying. Wir haben etwa 70 Mitarbeitende in Brüssel. Und dort ist es so, dass die Bedingung ist die, dass das Unternehmen den Gesamtumsatz muss bekannt geben, was macht mit den Kunden. Und auf dieser Liste müssen auch stehen, mit welchen Kunden man mehr als 10% vom Umsatz macht und mit welchen weniger. Also es gibt auch gewisse finanzielle Transparenz.
Transparenz und normale Akkreditierung im Bundeshaus, für das lobbyiert der Branchenverband der Lobbyierer bis jetzt vergeblich.
Die Public Affairs Vereinigung hat ja schon verschiedene Vorstöße gemacht in diese Richtung. Bis jetzt sind die aber alle blockiert worden vom Parlament selber. Der Grund ist eigentlich der, dass Parlamentarier, sie lobbyieren natürlich selber auch ein bisschen, oder? Sie haben das Interesse, dass nicht zu viele Lobbyisten im Bundeshaus sind. Wenn natürlich ein Parlamentarier selber Interessen vertritt, dann sieht er vielleicht den Lobbyist, der von außen kommt, auch als eine gewisse Konkurrenz.
Logisch, jeder Politiker ist selber ja auch Lobbyist, als Bauer für Bauer, als Bank für Banker und so weiter. Auch sie versuchen, ihre Kollegen im Parlament zu überzeugen, wenn sie Stimmen gewinnen für ihre Anliegen. Da haben die Lobbyisten, die Verbände von außen einen schweren Stand. Sie stehen darum schon in den Startblöcken. Sobald die Wahl vorbei ist, werden sie aktiv, weiss der Urs Relstab.
Da werden alle versuchen, möglichst schnell letztlich die Leute, die neu gewählt worden sind, kennenzulernen. Vielleicht noch nicht direkt zu lobbyieren mit einem bestimmten Zweck, aber einfach mal zeigen, was für ein Service, was für Informationen können die Neuen eigentlich erwarten von diesen Verbänden.
Und das grösste Ziel ist in dem Moment, so eine Gästekarte zu kriegen von einem Parlamentarier. Eine Eintrittskarte oder, zu einem Bereich, wo man Einfluss nehmen kann.
Es ist klar, dass wenn es Neugewählte gibt, dann gibt es sicher einen gewissen Run auf die Neugewählten, weil die natürlich auch wieder Leute einladen können.
Ja, und wer gewählt wird, wer die Gästekarte letztlich verteilen kann, das entscheidet ihr. Unser Radiomann im Bundeshaus hat einen Tipp für die Wahl.
Wenn jemand nur ein Wahlplakat sieht oder vielleicht auch Äußerungen gehört von einem Politiker, sei es in einem Zeitungsinterview oder in einem Radiointerview oder im Fernsehen, dann kann er natürlich nicht klar ausmachen, warum er das sagt, was er sagt. Darum, sicher, es lohnt sich, wenn man wählen geht, dass man sich auch informiert über die Politikerin und über den Politiker. Das ist sicher eine gute Sache.
Die Links zur Liste, die sagt, wer mit wem verhängt ist und mit wie viel, die gibt es bei uns auf der DRS3-Homepage. Machen euch schlau
und machen mit im Oktober. Bei der Wahl könnt nämlich ihr entscheiden, welcher Politiker für eure Überzeugung lobbyiert im Bundeshaus.
Der S3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.